Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Thomas.
Hallo Jana.
Schön, dich zu sehen.
Das auf jeden Fall. Ich freue mich sehr. Wir haben uns dazu entschieden, mit einem Podcast zu starten. Und dieser Podcast, der Titel sagt es eigentlich schon, soll sich damit beschäftigen, was eigentlich das Vielfältigste auf dem Planeten ist. Biologische Vielfalt, also Biodiversität. Und mich persönlich interessiert das halt sehr, sehr. Und für mich ist das ein ganz zentrales Thema in meinem Leben geworden. Und darüber wollte ich mich mit dir unterhalten.
Ja, ich freue mich, dass du mich gefragt hast, ob ich mich mit dir darüber unterhalten möchte.
Sehr schön. Vielleicht magst du dich erstmal vorstellen. Wir sind ja nicht ohne Grund zusammengekommen.
Genau. Also ich bin Jana Isanta Navarro. Ich bin promovierte Gewässerökologin und Wissenschaftlerin und forsche und lehre als Professor an der Uni in Kopenhagen in Dänemark seit letztem Jahr im Oktober.
Ja, ich habe dich ja auf Instagram entdeckt und da kontaktiert und dich gefragt, ob du dir das vorstellen könntest. Und zu mir, ich bin Thomas Hörn, bin Insektenforscher und forsche eigentlich zu Insektendiversität im Wesentlichen, also gucke mir so gesehen die Vielfalt an und dann zu den ganzen Problemen, die wir im Ökosystem machen, die Lebensräume im Prinzip haben und menschgemachte Probleme, die zu dem Verschwinden von solchen Arten dann einfach auch führen können. Und das im Wesentlichen in Naturschutzgebieten. Und für mich ist das einfach irgendwie eine total wichtige Tätigkeit geworden. Und ich bin länger irgendwie in der Wissenschaftskommunikation schon so ein bisschen unterwegs. Das startete eigentlich auch alles mit der Forschung dazu. Ich bin da ein bisschen reingestolpert, also habe jetzt gar nicht mal proaktiv damit gestartet, sondern dadurch, dass einfach die Forschung Aufmerksamkeit bekommen hat, musste ich mich damit auseinandersetzen, hatte auch eine innere Motivation dazu und bin dann eigentlich da drin gelandet und mache das auch ein bisschen in Social Media und da bin ich irgendwann auf dich aufmerksam geworden, relativ früh, als du da angefangen hattest, glaube ich.
Ne? Ja, das stimmt, ja. Ja. Da gab es den Kanal, glaube ich, erst 2 Wochen.
Wann war das nochmal? Weißt du das
grob? Das war im November letzten Jahres, ja, habe ich damit angefangen, weil ich mir irgendwie dachte, das müssen wir WissenschaftlerInnen einfach irgendwie mal üben, zu kommunizieren. Ich finde, das ist einfach was wir im Studium ja einfach nicht lernen. Und ich finde, man hat während der Corona-Pandemie einfach gut gesehen, wie wichtig das ist, dass WissenschaftlerInnen in der Lage sind, komplizierte wissenschaftliche Erkenntnisse auch einfach irgendwie der breiten Masse zugänglich zu machen, unterm Strich auch. Und ich habe mir gedacht, was kann ich irgendwie tun? Und jetzt so einen Instagram-Account mal irgendwie probieren, habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal für ein Jahr und schaue, wie es läuft und ob es mir Spaß macht und ob ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich irgendwen damit erreichen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist jetzt mein Weg, mal proaktiv das Ganze anzugehen. Und learning by doing. Also ich habe in dem halben Jahr jetzt knapp, dass es läuft, total viel schon irgendwie gelernt.
Ja, sehr schön. Du bist unterwegs als Gewässerökologin dort. Also der Name ist Programm. Und ich fand auf jeden Fall das sehr schön, weil mir ja manchmal so ein bisschen die direkte Kommunikation aus der Wissenschaft heraus immer noch ein bisschen fehlt. Also Wissenschaftskommunikation ist auch gewachsen in den letzten Jahren, eben auch, ich glaube, durch die Pandemie auch wirklich ausgelöst, weil viele Menschen gesehen haben, wie wichtig das Ganze ist. Mhm. Und in Social Media sind trotzdem nicht so viele kommunizierende WissenschaftlerInnen unterwegs und vor allem, wenn wir irgendwie in den Biologiebereich reingehen. Das ist relativ überschaubar. Und viele spezialisieren sich dann im Prinzip auf die Kommunikation so ein bisschen und das ist eigentlich so ein bisschen eine wissenschaftsjournalistische Tätigkeit manchmal dann sogar vielleicht auch. Ja. Und da gibt es gar nicht so viel Forschung dann manchmal irgendwie so als Hintergrund. Und das fand ich bei dir halt so spannend, dass du halt eigentlich auch wirklich den Direktbezug hast und dachte mir, ich frage dich einfach mal und du hast völlig unverhofft zugesagt und hast gesagt, du kannst dir das vorstellen mit einem Podcast und deswegen sind wir jetzt irgendwie hier und sitzen hier zusammen. Wir schauen uns jetzt gerade quasi über eine Videoplattform an, also das heißt, wir sehen uns bei der Aufnahme und haben uns ein paar Dinge überlegt. als Rahmen für diesen Podcast, also das heißt, worüber wir grob sprechen möchten, da gibt es ja eine ganze Menge irgendwie bei biologischer Vielfalt und vor allem auch bei der Forschung. Und ich denke, dadurch, dass wir eigentlich zwei sehr unterschiedliche Felder abdecken, haben wir eine Menge zu berichten und kriegen vor allem auch immer mal Einblicke in eben terrestrische Ökosysteme und aquatische Ökosysteme. Und eigentlich fand ich das irgendwie sehr reizvoll und wollte das Ganze mal ausprobieren. Und vielleicht kannst du aber noch mal irgendwie berichten, wie bist du denn dazu gekommen, dass du dachtest, du startest wirklich einfach mal mit Wissenschaftskommunikation und Social Media?
Also ich habe letztes Jahr von der Zeitung Die Zeit ein Fellowship mitgemacht, wo wir uns ein bisschen auch mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt haben und auch während der Promotion schon ein, zwei Workshops dazu gemacht. Und ich finde, im Endeffekt ist es ja irgendwie schon auch so, dass viel unserer Forschung einfach auch finanziert wird mit Steuergeldern. Und ich einfach selbst in meinem näheren Umfeld irgendwie merke, dass eigentlich die meisten Menschen, ob das Familie oder Freunde sind, gar keine Ahnung haben, wie mein Arbeitsalltag irgendwie aussieht und wie so eine Wissenschaftlerin eigentlich aussieht. Und einfach mal das Gesicht zeigen und sagen, hey, guck mal, so sehen Wissenschaftler irgendwie aus und das machen wir den ganzen Tag oder das sind Themen, für die brenne ich und die möchte ich einfach erklären. Ich bin als Kind irgendwie schon in Teichen und Bächen rumgestapft und habe Frösche und Molche gefangen und irgendwie alle, die mich kennen, sagen, Jana konnte gar nichts anderes werden. Das mag vielleicht auch so sein, aber ich habe einfach so eine unfassbar große Leidenschaft für unsere Gewässer. Und wir hängen da einfach so extrem von ab. Und es macht mich traurig zu sehen, dass es selbst in meinem Umfeld Leute gibt, die nicht an Wissenschaft glauben, die nicht an wissenschaftliche Erkenntnisse glauben. Und ich habe mich irgendwie so ein bisschen hilflos gefühlt und habe mich gefragt, was kann ich denn tun? Und ich möchte nicht irgendwie am Ende meiner Karriere zurückblicken und sagen, ja, also meine wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die haben vielleicht mal 200-300 Leute gelesen, sondern ich möchte irgendwie mehr erreichen. Ich möchte einfach Leute da draußen erreichen, weil es uns alle irgendwie was angeht. Und ich glaube, da ist Social Media sicherlich eine Möglichkeit, vermutlich auch nur für bestimmte Gruppen, weil natürlich auch nicht jeder Zugang zu zum Beispiel Instagram hat. Aber es ist einfach mal mein Versuch, proaktiv was besser zu machen und anders zu machen und es einfach mal zu probieren.
Ja, das ist gut. Vor allem dieses einfach probieren, das ist auch das, was mich eigentlich von einer Sache in die nächste treibt, weil geplant sind diese Sachen bei mir eigentlich auch nie so wirklich gewesen. Langsam kommt ein bisschen eine Struktur rein und ich nutze das doch ein bisschen intensiver und das macht einen größeren Arbeitsanteil aus, aber bei mir war eigentlich auch genau die gleiche Suche so ein bisschen da. Also irgendwie fand ich das schon immer spannend, über die Sachen zu reden, die ich mache. Da bin ich, glaube ich, den Leuten schon auf den Zeiger mitgegangen, irgendwie, als ich irgendwie in der Jugend oder sowas da schon begeistert dran war. Ja, es war wirklich so. Oder hey, ich habe gerade eine Laufkäferart in NRW gefunden. Die hat noch nie jemand vorher hier beobachtet oder so. Und dann habe ich mir schon ein begeistertes Aha angehört oder so. Genau. Und nein, es war schon eigentlich immer Interesse da, wenn ich darüber gesprochen habe und irgendwie fand ich das total spannend und zum damaligen Zeitpunkt war aber einfach der Verlust von biologischer Vielfalt noch nicht so ein großes Thema, vor allem gesellschaftspolitisch noch nicht. Und es ist eigentlich schon ewig bekannt letztlich, diese Schwierigkeiten. Aber erst in den letzten Jahren ist es ja zunehmend auf den ganzen Agenden und auch, dass letztlich unterschiedliche Staaten sich dann in einer Weltgemeinschaft zusammentun und sich wirklich auch immer strenger gesetzte Ziele letztlich vornehmen. Und das finde ich eigentlich irgendwo das Interessante. Also man sieht ja eigentlich gerade, egal ob es jetzt irgendwie die globale Erhitzung ist, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, was aber ja nur eine der überschrittenen planetaren Grenzen ist eben, wir auch noch andere, viel wichtigere Themen eigentlich haben, die man ebenfalls parallel angehen muss und das nicht, nicht mit einer weniger ausgeprägten Intensität oder so, sondern wenn jetzt dieses Stichwort planetare Grenzen, wenn man sich das nochmal ansieht, letztlich das ja mittlerweile Modelle sind, die weltweit eigentlich sehr gerne genutzt werden, weil man sehr anschaulich aufzeigen kann, wie weit einzelne Dinge aus dem Ruder geraten sind, von sicheren ja, Leistungen, die im Prinzip auch Menschen irgendwie in Kauf nehmen können von der Umwelt. Und ja, eben neben dem Klimawandel, also dieser menschgemachten globalen Erhitzungssituation, vor allem halt auch Stoffkreisläufe in den Ökosystemen schon vollkommen aus dem Ruder geraten sind und kaum Aufmerksamkeit bekommen und gleichzeitig natürlich der Verlust von biologischer Vielfalt, also das Artensterben oder allem voran auch schon Populationssterben, wenn man das betrachtet, ein Thema ist, was die kriegen einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit, diese Themen. Und das Gleiche gilt dann ja letztlich auch noch für künstliche chemische Stoffe, die in den Landschaften landen, die menschgemacht sind. Und das fand ich irgendwie schon sehr interessant, weil da irgendwie niemand wirklich zu aufgeklärt hat vor einigen Jahren. Und ich einfach gemerkt habe, sobald man darüber spricht, gibt es schon viele Leute, die das interessiert. Und vor allem gibt es unglaublich wenig Menschen in der Öffentlichkeit, die das Ganze machen. Und das fand ich irgendwie bei mir noch so einen ganz wichtigen Punkt, dass ich gesagt habe, ja, natürlich, das muss man ja dann irgendwie machen. Und ich habe aber immer die Hoffnung gehabt, so einen Job zu finden, der dann irgendwie damit zu tun hat. Und das war eigentlich so dieses durch die Gegend irren, dass ich immer dachte, ich finde jetzt irgendwie über das Studium danach irgendwie so einen Job, in den ich mich dann reinsetzen kann. Und dann kann ich irgendwie solche Aspekte bearbeiten. Und das war bei mir gar nicht so leicht. Und das hat mich letztlich dann dazu geführt, dass ich irgendwie in die Freiberuflichkeit gegangen bin, was jetzt für wissenschaftliche Forschung sehr unüblich ist.
Ja,
genau, aber ja, da bin ich irgendwie jetzt heute gelandet und merke auch, dass ein großes Interesse da ist, weil nicht viele Leute zu dem Thema aufklären. Also das heißt, man hat im Prinzip nur zwei Hand voll von Menschen in Deutschland, die sehr regelmäßig in den Medien auftauchen und über Verlust von biologischer Vielfalt berichten. Und das zeigt ja auch, wie groß eigentlich ja, da eigentlich noch Nachholbedarf ist. Also, weil diese Themen den Leuten nicht so wirklich geläufig sind in vielen Fällen. Aber das, was mich da hingebracht hat, ist wie bei dir eigentlich auch die Faszination. Das heißt, egal wie lange ich zurückdenke, es gab immer irgendeine Begeisterung letztlich dafür. Und vor allem das Beobachten von Tieren, das hat irgendwie immer eine Rolle gespielt. Egal, ob ich da irgendwie 3 Jahre alt war, ob ich 9 Jahre alt war, 15 oder das Ganze jetzt heute noch mache, da bin ich nie losgekommen von. Und merke auch, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto spannender wird das Ganze eigentlich.
Ja, ich glaube, was du da gerade angesprochen hast, ne, dass irgendwie Wissenschaftskommunikation ist, glaube ich, immer noch für viele irgendwie ein Hobby im besten Fall und immer noch viel zu selten ein anerkannter Beruf. Beziehungsweise gibt es, glaube ich, so gut wie keine Stellen für wirklich Wissenschaftskommunikation, wenn dann überhaupt vielleicht von großen Umweltorganisationen oder sowas, aber also, ja, dass es solche Stellen gibt für sowas, ist eigentlich, finde ich, immer noch zu wenig. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern da schon besser ist. Ich habe in keinem bisher gelebt, in dem das wirklich ein Beruf irgendwie war, den man dann irgendwie ergreifen konnte. Wenn dann eben Wissenschaftsjournalismus, aber das sind ja dann eben oft keine ja, studierten Wissenschaftler, sondern die haben eben den Fokus eher auf den Journalismus gehabt, was ja auch total wichtig ist.
Ja, absolut. Ja, und den Podcast würde ich natürlich gerne mit dir machen, für ja, eine Bewusstseinsschaffung natürlich irgendwo, dass man ein wenig berichtet, zum einen zu biologischer Vielfalt, auch zu den ganzen Schwierigkeiten, aber auch ein wenig die Einblicke gibt eben in den Alltag von Wissenschaft, wie das aussieht, wenn man sich damit auseinandersetzt. Gleichzeitig so ein bisschen natürlich in den Alltag und die Erfahrungen von Wissenschaftskommunikation. Also da landet man ja in den unterschiedlichsten Situationen und ja, ich fand das in dem Fall eigentlich vor allem sehr spannend, weil du ja eine recht junge Person bist, im Prinzip auch in der Wissenschaft, die eine Karriere einschlägt, die eigentlich auch noch relativ unüblich ist. Also nach wie vor sind wir in der Situation, je weiter man irgendwie so auch in dem akademischen Kontext geht, desto weniger Frauen sind da. Also weiblich gelesene Menschen sind halt nach wie vor selten. Und das fand ich einfach auch total spannend, weil das irgendwo halt etwas ist, auch in der Wissenschaftskommunikation. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Männern neben mir, die Wissenschaftskommunikation betreiben. Man sieht aber, dass in dem Bereich einfach Frauen total unterrepräsentiert sind. Dass insbesondere dann, wenn sehr viel Aufmerksamkeit damit verbunden ist oder wenn die Stellen einfach besser bezahlt werden, das Ganze natürlich nach wie vor diese strukturellen Probleme hat. Und das fand ich irgendwie auch sehr interessant und deswegen irgendwie auch einen wichtigen Punkt. Und finde auch das ein wichtiges Thema letztlich für so einen Podcast, weil meines Erachtens die zentrale Rolle eigentlich bei mir auch geworden ist, andere Menschen für das Thema zu motivieren und dazu begeistern zu können. Ja. Und das Ganze irgendwo auch, da wo ich mich am Anfang sehr total gegen gewehrt habe, man wird so eine Art Rollenvorbild, weil halt einfach diese beruflichen Perspektiven eigentlich in regulären Kanälen nicht auftauchen. Also wenn man irgendwo in der schulischen Ausbildung oder sowas drin ist, da bekommen halt junge Menschen selten Einblicke da rein. Es gibt interessante Formate irgendwie zum Reinschnuppern, jetzt irgendwie auch so ein Girls Day beispielsweise oder natürlich auch die klassischen Praktika. Aber das sind ja so kleine persönliche Erfahrungen, die geben ja nicht den Leuten Optionen auf. Und ich finde, das ist eine total wichtige Sache, dass einfach Menschen gesehen werden, die wichtige Dinge tun, so wie ich das bei dir finde. Also das heißt, sich einfach bereichern ansehen und gleichzeitig auch was machen, was sehr unüblich ist, weil Professorinnen im Bereich Gewässerökologie gibt es jetzt nicht allzu viele. Also das heißt, man tatsächlich auch abzählen. Ich kenne nämlich ein paar von denen und das ist alles eine sehr kleine Bubble von Menschen, die sich quasi alle kennen, die auch mitbekommen, wenn irgendwas veröffentlicht wird. Und dabei sind das alles Dinge, die im Prinzip viele Menschen machen können auf jeden Fall, also auch berufliche Situationen, die viele Menschen potenziell machen können. Und ich merke einfach bei vielen Gesprächen, auch mit jüngeren Menschen, dass sich viele das persönlich einfach nicht zutrauen. Also, dass man sich selbst da eigentlich am meisten im Weg steht. Und das ist bei mir eigentlich absurderweise auch immer so gewesen. Also, ich stand mir immer irgendwo auch selbst im Weg mit einzelnen Dingen, bin immer Schritte vorangekommen. Aber es spielt einfach eine große Rolle und da finde ich das total wichtig, dass man sowas irgendwie auch gleichzeitig verkörpert, ob man das bewusst möchte oder nicht. Ja. Aber dass eben auch einfach Menschen darauf aufmerksam werden. Und das fand ich auf jeden Fall bei dir auch sehr spannend. Denn das ist einfach nach wie vor noch sehr wenig vertreten und insbesondere eigentlich auch, obwohl wir bei den Gewässern meines Erachtens schon eine Situation haben, das ist gesellschaftlich schon so gut verankert wie wenig anderes. Also mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie jetzt beispielsweise auch. Aber wir haben ja jetzt auch noch weitere Schritte so gesehen. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und da hoffe ich irgendwie, dass so ein bisschen Einblicke und vor allem in die Arbeit irgendwie mal zeigen, dass das auch nicht ein ganz exotischer Job ist, sondern halt irgendwie auch eine Sache, die Menschen einfach erlernen können und die halt einfach ein bisschen Mut brauchen. Also
Ja, das stimmt. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total drauf.
Sehr, sehr gut. Ich habe mir natürlich auch tolle Kategorien überlegt. Also das heißt, es gibt ja immer diese netten Podcast-Kategorien. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, ob du irgendwas hast, über das du gerne sprechen würdest. Ansonsten würde ich dir mal den Vortritt lassen.
Ich habe vorhin mal geguckt, was gibt es denn so Neues in der Wissenschaft? Und habe mal ein paar Zeitschriften durchforstet, worüber könnte man irgendwie reden. Und nachdem es ja hier auch um Biodiversität, also um biologische Vielfalt gehen soll, und ich immer noch traurigerweise finde, dass viele Menschen, also das ist liegt einfach auch daran so ein bisschen, wie wir das vermarkten oder wie das grundsätzlich vermarktet wird. Aber es wird dann immer irgendwie bei Klimawandel und Biodiversität dann dieser traurige Eisbär auf der Scholle irgendwie gezeigt. Und so die Verknüpfung zu dem, warum wir als jeder Einzelne uns dafür eigentlich irgendwie interessieren sollten, finde ich, fehlt manchmal noch so ein bisschen. Und da war jetzt tatsächlich diesen Monat eine tolle Studie in Nature, also einer der größten Zeitschriften für Naturwissenschaften oder wahrscheinlich für Wissenschaften im Allgemeinen. Und das war eine Meta-Analyse. Und zwar haben die sich, vielleicht muss man kurz erklären, was eine Meta-Analyse ist. Und zwar ist das, sind das dann Autoren, sind das Wissenschaftler, die sich eben auf andere bereits veröffentlichte Studien beziehen und die eben nochmal zusammen analysieren. Also es ist natürlich viel, viel aussagekräftiger, wenn, sagen wir mal, 200 Studien das Gleiche finden, als wenn es jetzt nur ein Einzelfall, eine einzelne Studie gibt, die das so darstellt. Und in dem Fall haben die Autoren, die hauptsächlich aus den USA kamen, 2938 Studien sich angeguckt oder beziehungsweise Beobachtungen eingesammelt aus Studien, die in den letzten Jahrzehnten veröffentlicht wurden. Und zwar geht es nämlich dann so ein bisschen darum, wie verschiedene Umweltfaktoren, die sich eben ändern in Zeiten des Klimawandels, also so Treiber wie zum Beispiel der Biodiversitätsverlust, chemische Verschmutzung, da hast du gerade schon eben auch drüber gesprochen, Klimawandel natürlich, aber auch invasive Arten, eigentlich dazu beitragen, dass Pandemien, dass Infektionskrankheiten immer weiter ansteigen. Und das ist ja irgendwie was, spätestens seit Corona, wo wir vielleicht alle auch ein offenes Ohr irgendwie für haben, das sind einfach Dinge, also ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, Biodiversitätsverlust trägt dazu bei, dass wir immer häufiger Infektionskrankheiten, und zwar nicht nur innerhalb von Tieren sehen werden, sondern eben auch Menschen betreffend sehen werden. Und das sind immer so Schnittstellen, finde ich, wenn das dann, ne, wenn das irgendwie fast 3000 Studien belegt haben, und das aber immer noch teilweise nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Wir sollten uns um Biodiversitätsverlust kümmern oder dafür interessieren, weil es eben auch uns betrifft. Und so diese Connection, finde ich, ist ganz oft häufig irgendwie noch nicht mehr da oder nicht da. Und das fand ich total gut, das jetzt irgendwie nochmal zu sehen und das so bestätigt zu sehen in Nature.
Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe das Ganze natürlich auch mitbekommen und ich fand das auch sehr schön, dass jetzt eigentlich sind wir gerade in einem Zeitraum, wo sehr viel zusammengefasst wird an Wissen, weil man irgendwie sieht, dass eigentlich die Kenntnis da ist. Also das heißt, man hat schon sehr viel einzelne Kenntnis, aber es braucht irgendwie Medien und irgendwie auch große Schlagzeilen, damit Menschen das irgendwie wahrnehmen. Also dass es einfach dann doch Thema ist eben in den Tagesnachrichten. Das ist was eben leider total selten der Fall ist. Also das heißt, irgendwie sind viele Menschen wahrscheinlich auch müde, diese Dinge mitzubekommen. Aber ich finde, dass eigentlich solche Studien sehr schön aufzeigen, wie groß die Rolle von diesen Dingen einfach ist und wie groß die in der Zukunft sein wird. Also es gibt gerade schon, glaube ich, so ein bisschen diesen Effekt, dass viele Menschen ein bisschen müde geworden sind, auch was das Klimathema angeht, weil es natürlich irgendwie ein permanentes Thema ist. Aber das, was man eigentlich ja schon an sich selbst irgendwie sehen kann, ist, wie stark man einfach damit jetzt schon zu tun hat heute. Also egal, ob das medial ist, ob das irgendwie im eigenen Umfeld ist, ob das Wetterextreme sind, ob das Witterungsanomalien sind, die man mitbekommt. Der einfache Regen, der früher in einer anderen Situation da war, als er im Prinzip heute ist. Also heute kann es viel stärker in einem viel kürzeren Zeitraum regnen. Gleichzeitig zudem, dass es nasser wird, wird es auch immer trockener. Also das heißt, es sind immer wechselnde Situationen und wir haben ja jetzt gerade ein paar Dürrejahre hinter uns. Jetzt gerade sieht es ja erstmal ein bisschen besser aus wieder. Aber das sind Sachen, die sind nicht mehr so planbar und ich denke, dass einfach egal, ob das diese Situation eben mit globaler Erhitzung ist oder das Thema mit biologischer Vielfalt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, uns immer mehr damit auseinandersetzen und das wird insbesondere für die nachfolgenden Generationen auch beruflich eine immer größere Rolle spielen, weil einfach die Dinge nicht mehr planbar sind. Egal, ob das in der Wirtschaft ist, ob das mit der Versorgung von Lebensmitteln ist oder ob das der heimische Keller ist irgendwie. Ja. Und man plötzlich dann doch Unwetterextreme an einer Situation hat, wo man vorher überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und das sind halt Dinge, da finde ich eigentlich immer so wichtig, dass sowas erscheint. Also dass halt trotzdem immer und immer wieder das Wissen zu unterschiedlichen Zeitpunkten zusammengetragen wird und aktualisiert wird.
Und weißt du, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist ja irgendwie, dass dann, also man ist ja super, dass wir über den Klimawandel reden oder die Klimakrise, aber es ist ja eben nicht nur die Klimakrise. Ne? Also wie viele Leute in meinem Umfeld fragen mich mittlerweile, Jana, kann ich das Grundwasser denn überhaupt noch trinken? Kann ich jetzt irgendwie Leitungswasser trinken? Ja? Mit den ganzen Stoffen, die da jetzt drin sind. Also es ist ja einfach, ne, wie die Studie eben auch gezeigt hat, es ist ja nicht nur der Klimawandel. Natürlich verstärkt er viele Probleme, die wir sonst eben auch haben. Aber es geht eben auch darum, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass wir teilweise ganze Nährstoffkreisläufe außer Gleichgewicht irgendwie setzen und irgendwie auch total kreativ darin sind, unsere Ressourcen, von denen wir abhängen, selbst zu verschmutzen und eigentlich teilweise unbrauchbar für uns selbst zu machen.
Kreativ ist das richtige Wort an der Stelle, ja, auf jeden Fall. Ja,
ja, absolut. Es ist traurig, aber ja. Und das fand ich eben einfach wieder gut an der Studie, dass sie das auch nochmal auseinandergedröselt haben, ne, und es nicht immer nur um den Klimawandel geht, sondern eben auch um diese ganzen anderen vielfältigen menschengemachten Einflüsse auf unsere Umwelt.
Was ist dein Gefühl, woran das liegt, dass die anderen Sachen so ein bisschen hinten wegfallen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und insbesondere auch dem, was man in den politischen Agenden dann eigentlich sieht? Also da kann man durch ganz Europa eigentlich gehen und sieht überall, dass das Thema kein wirkliches Thema in Koalitionsverträgen beispielsweise irgendwie hat. Also das heißt, biologische Vielfalt taucht so wenig auf an so wenigen Punkten. Jetzt hier in Deutschland, das ist halt einfach kein prioritäres Thema, in gar keiner Weise. Während wir bei der Klimasituation etwas haben, wo man sehr viele Ausweichstrategien schon bereits sieht, aber auch da Dinge nur sehr langsam vorangehen. Sie gehen glücklicherweise voran, aber es könnte natürlich alles deutlich schneller sein, aber diese Probleme sind ja hinlänglich bekannt. Aber was meinst du, woran liegt das, dass das bei biologischer Vielfalt nicht der Fall ist?
Ich glaube, dass es teilweise einfach daran liegt, weil das Bewusstsein dafür einfach, glaube ich, einfach fehlt. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und einfach die Auswirkungen natürlich vielleicht nicht so greifbar sind. Also wenn ich im Sommer irgendwie die Dürre, die sehe ich ja einfach irgendwie, ne? Und ich sehe die Überschwemmungen. Ich sehe die Feuer irgendwie in den Wäldern brennen. Aber ich sehe halt nicht unbedingt jeden Tag vor mir, ob ich jetzt noch bestimmte Arten um mich herum wahrnehmen kann oder nicht. Wenn man sich an seine Kindheit irgendwie zurückerinnert, dann kann man sich vielleicht schon auch irgendwie überlegen, gerade ältere Menschen, dass es damals noch mehr Vögelgezwitscher gab oder was weiß ich was. Aber es ist nicht so greifbar. Und ich glaube, erstmal das zu realisieren, kriege ich das mit, ist der eine Schritt. Aber dann irgendwie auch den Bezug zu machen, okay, warum sollte ich mich dafür jetzt interessieren? Ja, also was hat das jetzt mit mir zu tun? Ist doch egal, ob da jetzt der Vogel piepst oder nicht. Und das sind jetzt natürlich auch immer noch Arten, die irgendwie besonders sexy sind, wofür es irgendwie noch eine Lobby gibt, wie zum Beispiel Vögel. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Arten, auf die wir angewiesen sind, die einfach gar keine Lobby haben, weil sie einfach dermaßen unsexy sind, dass sich niemand, oder dass sich die Nachrichten dafür nicht interessieren, dass die Politik sich nicht dafür interessiert. Und ich finde, diese Connection zu machen, also diese Verbindung zu haben von, ich realisiere, da fehlt etwas oder da geht irgendwas verloren und was hat das für direkte Auswirkungen auf mich? Ich glaube, das fällt total vielen Menschen schwer, das zu machen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Was meinst du, warum ist das so?
Also ich glaube, zum einen auch, dass diese persönliche Betroffenheit da gar nicht großartig da ist. Also und das Problem ist, also das Hauptproblem, das ich sehe, ist einfach, dass es halt auf diesem Planeten nichts Komplexeres gibt als Biodiversitätsforschung. Also es gibt einfach nichts, was vielfältiger ist. Wir haben keine Elemente, die so vielfältig sind. Wir haben im Prinzip keine messbaren Parameter auf chemischer Ebene, die so vielfältig sind. Also wir sprechen ja einfach über viele Millionen Arten und die unterschiedlichsten Interaktionen, die wir in den meisten Fällen niemals verstehen werden. Und wir verstehen ja noch nicht mal, wie Natur an einem Punkt direkt vor der Haustür funktioniert. Also wir sehen ja quasi nur den geringsten Teil. Und ich glaube, dass diese Komplexität ein ganz großes Problem darstellt, weil man irgendwie nicht sich einfach nicht einigen kann auf einfache, simple Lösungen, die zu einem generellen Muster an Lösungsansatz führen. Und da werden wahrscheinlich alle KlimaforscherInnen werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man das irgendwie mit CO2 tut, insbesondere auch was die Wirtschaft angeht. Weil das auch einfach vielschichtiger ist, aber man hat da zumindest irgendwie eine Sache, auf die man sich vereinigen konnte. Also, dass man einfach sagen konnte, das ist das, worauf wir jetzt setzen. Und bei biologischer Vielfalt gibt es das einfach überhaupt nicht. Und dann gibt es eben nach wie vor immer noch dieses Gefühl, dass obwohl diese Komplexität da ist, also Ökosysteme so komplex sind, dass wir Vorgänge nur einzelne Muster irgendwie beschreiben können, wie wir die heute verstehen. Trotzdem wird das irgendwie so abgetan, dass das irgendwie so eine leichte, simple Wissenschaft ist. Also so als ob Biologie irgendwas ist, was keine großartigen Statistiken benötigt oder sonst was, was ja alles nicht der Realität entspricht. Also
Biologie wird ja auch ganz gerne mal als die softeste, die einfachste der Naturwissenschaften irgendwie abgetan.
Und es mag so ein bisschen was dran sein, dass letztlich natürlich dadurch, dass man halt viele, ich sag mal so, Liebhaberei-Themen darin findet, dass man jetzt sieht, oder beschäftigt sich jemand mit dem Paarungsverhalten von irgendeinem Gnu oder sowas und schaut sich das in irgendeiner Form an oder so, dass so deskriptive Dinge dazu verleiten, irgendwie das nicht wahrzunehmen, aber das Ganze ist doch ein bisschen vielschichtiger und nach wie vor so vielschichtig, dass es nichts Komplexeres auf diesem Planeten gibt. Und das ist den Menschen, glaube ich, nicht bewusst. Und das ist etwas, was mit Sicherheit dazu führt, dass die Komplexität immer versucht wird, so einfach wie möglich darzustellen. Und dass die Leute zum Schluss dann einfach sagen, ich kann im Prinzip nirgendwo hier wirklich was anfangen. So die eine Vogelart ist jetzt weg, aber dann ist sie weg. Da kann man jetzt nichts dran machen. Ist schade, aber vielleicht kommt es ja nochmal wieder oder so. Und damit ist das Ganze erledigt. Und gleichzeitig das ganz große Problem, dass dieses Hands-on nicht definiert ist. Also man kann eben nicht wie bei CO2 irgendwie was einsparen und gleichzeitig ist es auch schwierig, einfach zu sagen, ja, wir brauchen mehr Naturschutz, weil es gar keine Baseline und gar keine wirklichen wissenschaftlich abgeleiteten Dinge gibt. Was ist denn generalistisch jetzt mal irgendwie was Gutes für so ein Ökosystem? Sondern es gibt nur so viele kleine pragmatische Werkzeuge, ein paar evidenzbasierte Werkzeuge, was so kleine Teilaspekte angeht. Und zum Schluss gibt es einfach überhaupt gar keine einheitliche Lösung, sondern man hat versucht, irgendwie rechtlich dann so ein Mindestmaß, was schon der Kompromiss des Kompromisses irgendwie ist, auf jeden Fall in den Gesetzen.
Den man sich gerade so einigen konnte.
Genau, irgendwie festzulegen und das ist dann Naturschutz. Und das ist natürlich einfach viel zu wenig und viel zu schwierig. Und das, was ich merke, ist auf jeden Fall, das war bei mir genauso. Das Schlimme ist, dass ja so ein bisschen Verantwortlichkeit eigentlich auch einhergeht mit Wissen. Und ich bin super schlecht darin, Vogelstimmen zu erkennen. Das ist so eine Sache, die kann ich als Insektenforscher überhaupt nicht. Also ich kann so ein paar wenige häufige Brutvögel irgendwie im Siedlungsraum, aber ich höre die noch nicht mal bewusst. Ich laufe da lang und dann höre ich dann irgendwie im Hintergrund so zwei Vögel. Und erst wenn ich mich so richtig darauf konzentriere, kriege ich das hin und dann noch eine Stimme zu separieren. Das schaffe ich überhaupt nicht. Während ich Umfeld, total viele Menschen haben, die finden Vögel so toll. Und das sind ja auch spannende Lebewesen. Und die bleiben plötzlich stehen und sagen dann irgendwie, da war gerade eine Mönchsgrasmücke und hat irgendwie gesungen oder so. Und erkennen das dann einfach sofort. Und da gehöre ich ja schon zu einer Gruppe, die diese heutige Baseline an Vielfalt gar nicht mitbekommt. Also ich sehe gar nicht, wie artenarm die heutige Geräuschkulisse beispielsweise ist, auch bei den Vögeln, im Vergleich zu vor 120 Jahren. Also das heißt, was haben Menschen damals gehört, wenn die irgendwo durch die Landschaft gelaufen sind? Was haben die damals gehört, wenn die einfach im Garten saßen? Also das sind einfach Dinge, die biologische Vielfalt hat so stark abgenommen, dass diese Baseline, die verschiebt sich halt einfach und wir sind heute in einer Situation, dass was wir als vielfältige Umwelt wahrnehmen, ist im Prinzip schon was sehr stark verarmt ist in der Zeitschiene. Und wir haben das in einem Preprint zumindest schon mal vorveröffentlicht, also noch nicht begutachtet und arbeiten gerade nochmal an der Ergänzung des Datensatzes. Und da haben wir uns die roten Listen von Europa, von Deutschland, von Nordrhein-Westfalen angesehen und haben die Insektengruppen ausgewertet und einzelne weitere Diversitätsaspekte und haben uns quasi angeguckt, also die roten Listen sind ja Fachgutachten zur Einstufung, wie gut es den Arten eigentlich geht und ob sie Gefahr laufen, dass sie irgendwie aussterben in einer Region. Und dann gibt es unterschiedliche Einstufungen und die gehen von ungefährdet, das, was im Prinzip der Idealzustand ist, dass es diesen Arten noch gut geht in ihren Beständen, bis hin zu zum Aussterben, also dass eine Art in einer Region komplett verschwindet, also ausgerottet wird in der Regel und das halt mit dem Verlust der genetischen Vielfalt einhergeht und haben uns dann einfach diese einzelnen Kategorien bis hin zum vom Aussterben bedroht und ausgestorben dann auch angesehen und sehen dann, dass die Raten in dem Verlauf der Zeit eigentlich in Deutschland noch relativ niedrig sind, dass wir aber bei den Insekten schon enorm viele Arten verloren haben. Also sind es in Deutschland schon knapp 4% der Arten, die weg sind, die früher mal da waren, auf dieser riesen Bundesfläche. Und das Interessante ist dann, dass das immer so in etwa den Faktor 10 kleiner wird vom Raum. Wenn wir dann nach Nordrhein-Westfalen springen, haben wir so knapp ein Zehntel der Bundesfläche. Und da wird es dann schon deutlich höher. Und wenn wir dann nochmal niedriger uns das anschauen, dann sind wir am Niederrhein. Und wir haben das ausgewertet bis hin zu Krefeld, dieser Situation, wo ich dann eigentlich jetzt hier mit dem Entomologischen Verein Krefeld forsche, basierend auf den alten Daten, die hier in Naturwissenschaften Sammlungen an Belegen stecken, also wirklich Exemplare von Tieren, die damals getötet und gesammelt worden sind, eben Anfang des 20. Jahrhunderts, 1908 steht dann beispielsweise auf so einem Zettel. Und dann haben wir in den Gruppen, die wir ausgewertet haben, einfach bereits eine Aussterberate lokal von 40-60%. Also das heißt, da haben wir einfach in den vergangenen 120 Jahren ja eigentlich die Hälfte der Arten verloren. Und das ist natürlich was, was schon enorm ist und so eine Verschiebung auch zeigt. Also genau, und das Ganze wollen wir.
Das ist eigentlich gar nicht greifbar, was das bedeutet, ne? Also wenn man sich das mal irgendwie, dass die Hälfte der Arten einfach nicht mehr da ist.
Genau, also man hört ja irgendwie so von so persönlichen Eindrücken das häufiger mal und hat vielleicht selbst auch noch so ein paar Bezüge dazu, dass irgendwie in der Kindheit vielleicht mehr Schmetterlinge herumgeflogen sind, so Tagfalter, die dann tagsüber aufgefallen sind. Das ist so ein Erlebnis, was ich quasi hatte. Aber das ist alles nicht so wirklich greifbar. Und wenn man sich diese Daten ansieht, das ist das, was ich dann so ein bisschen erschreckend finde. Also wir möchten das jetzt noch ergänzen. Also wir haben da im Prinzip uns ein ganz simples Modell eigentlich angesehen, weil wir so gesehen eigentlich uns nur die Räume anschauen und die Gefährdung. Und dann gibt es quasi nochmal eine interessante Gewichtung, die wird in der weiteren Auswertung eine Rolle spielen. Und zwar ist eigentlich die biologische Vielfalt ja noch nicht mal gut erfasst, was diese roten Listen angeht. Also man muss sich auch nochmal klar machen, dass bislang nur die wenigsten Arten eingestuft sind und wir über die meisten Arten noch gar nichts wissen. Ja. Und das kennst du wahrscheinlich aus dem Gewässerbereich auch total, oder? Also da wird es ja genügend Planktongemeinschaften geben oder so, wo wahrscheinlich gar keine rote Liste existiert manchmal, ne? Also dass man einfach keine Übersicht hat. Und das ist da irgendwie das Erschreckende. Und ich stelle mir das immer vor, wie muss das sein? Wie viele Heuschrecken müssen damals gesungen haben in irgendeiner Region, ne? Dass man diese Laute irgendwie wahrgenommen hat und wie viele Vogelarten muss man da gehört haben? Also das sind so ein paar Aspekte, da mache ich mir schon Gedanken zu zwischendurch und sehe vor allem auch tatsächlich in den relativ wenigen Jahren, wo ich das Ganze jetzt mache, also es sind schon ein paar irgendwie, aber
wie lange machst du es jetzt? Wie viele Jahre sind das jetzt bei dir?
Bin jetzt 34 und ich würde es tatsächlich als professionell bezeichnen mit 15, also sehr früh auch, weil ich irgendwie an zwei Naturkundemuseen in Nordrhein-Westfalen war und habe da auch schon meine ersten Untersuchungen gemacht, irgendwie zu Käfern, also mit Gutachten mit 16 und so, das war schon ganz lustig alles.
Da hast du echt früh angefangen.
Genau. Und da sind jetzt schon so ein paar Gebiete dabei, wo ich dann jetzt sage, ich habe zumindest eine Erfahrung, was so 12-14 Jahre in dem einen Gebiet dann wirklich angeht, dass ich da regelmäßig mal mit Exkursionen oder sowas war. Und da gibt es schon sehr, sehr auffällige Dinge einfach, also die sich sehr stark verschlechtern. Das sind häufig auch europäisch geschützte Gebiete, vor allem Offenlandbiotope, wo man sieht, dass eigentlich die Schutzbemühungen einfach nicht ausreichen in irgendeiner Form oder Maßnahmen sogar komplett fehlen, um diese Biotope irgendwie aufrechtzuerhalten. Und Genau, dann gibt es auch ein ganz wichtiges Instrument, wie ich finde, was viel zu wenig bekannt ist. Und zwar gibt es auch eine rote Liste der Biotoptypen Deutschlands, also quasi eine rote Liste der Lebensräume. Und erst seitdem ich mich damit beschäftige, habe ich eigentlich verstanden, wie schwierig dieses Konstrukt wirklich ist. Also wenn man da reinschaut, dass wirklich, wenn ein Lebensraum bei uns verschwindet irgendwo in den Breitengraden, dann ist der global weg. Also das ist wirklich eine Sache. Ja. Das ist so typisch hier mit den einzelnen Breitengraden. Wenn man irgendwie 50 Kilometer weiter in Richtung Norden fährt, dann merkt man das zwar noch nicht so sehr in der Landschaft, aber es verändert sich schon sehr stark. Und wenn dann irgendwie was in ein paar hundert Kilometern mal verschwunden ist, dann gibt es dazu in vielen Fällen gar keine äquivalenten Lebensräume mehr. Ja. Und diese Lebensräume heißen ja im Prinzip, dass das die Überlebensversicherung für einzelne Arten ist. Und das finde ich irgendwie manchmal so schockierend. Und bei den Gewässern sieht es ja teilweise noch schlimmer aus. Also ich weiß zumindest, dass die ausgestorbenen Arten in Deutschland, die wir wirklich komplett verloren haben, auch global, das sind alles gewässerbewohnende Arten. Also es waren alles, sie existieren nicht mehr, aber die haben alle im Wasser gelebt, im Binnenwasser. Und das ja, finde ich schon sehr erschreckend eigentlich manchmal, aber.
Aber das ist ja auch das, was bei Biodiversität gerne vergessen wird, ne? Dass es ja nicht nur um Artenvielfalt irgendwie geht, sondern dass es diese verschiedenen Ebenen gibt und dass es eigentlich, finde ich, ganz oft ja einfach beim Schutz der Lebensräume anfängt.
Gibt es bei dir irgendwelche Vorurteile bezogen auf deinen Job, die du von Leuten hörst, die dich amüsieren, die nicht zutreffen?
Ja, also grundsätzlich glaube ich, habe ich schon oft gehört, wenn ich gefragt werde, was ich dann eigentlich beruflich mache und es dann sage, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht irgendwie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Biologen immer noch in Birkenstock rumrennen müssen und in Ökohemden oder sowas. Und also das finde ich immer, das amüsiert mich bis heute irgendwie, dass ich offensichtlich ganz oft nicht dem optischen Erscheinungsbild eines Ökologen entspreche. Und ich weiß, als ich zu meiner allerersten Konferenz gefahren bin, die war in Kanada, da hat mein Doktorvater sogar noch zu mir gesagt, so kannst du aber nicht da angezogen hingehen. Ich sage, warum nicht? Ich fühle mich so wohl. Ich bin dann auch so hingegangen, aber ich glaube, das wandelt sich, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Wie sieht so ein typischer Wissenschaftler irgendwie aus? Und wir haben in Kopenhagen in unserem Büro, wo wir irgendwie so größere Besprechungen irgendwie haben, in diesem Besprechungsraum, muss ich mal ein Foto von machen, eine riesen Wand mit Fotos von Wissenschaftlern, die da vorher gearbeitet haben, ja? Und jetzt kannst du mal raten, wie viele Frauen dabei sind. Nämlich nicht eine einzige. Es sind alles alte, weiße Herren. Und natürlich alle, dann sitzen sie da ganz unökologisch wahrscheinlich, sogar mit Schlips und so, wie das vielleicht früher dann auch eher noch der Fall war, sitzen die da irgendwie. Und das ist, ja, es ist immer interessant, wenn man dann da als junge Frau irgendwie sitzt in diesem Besprechungsraum und auf diese Wand.
Die Wand der Motivation.
Die Wand der Motivation, so könnte man sie auch
nennen. Genau. Ja. Ja gut, aber der positive Aspekt,
was ich irgendwie echt toll finde, ist, wenn dann irgendwie junge Frauen zu einem hinkommen und sagen, dass sie das toll finden. Das ist irgendwie, wo ich mal denke, jawohl, und genau deswegen irgendwie, weil das heißt nicht, nur weil du Ökologin bist, dass du irgendwie, ich habe auch ein paar Birkenstocks, also es ist jetzt nicht, aber dass ich jetzt nur irgendwie in abgeranzter Jeans und Birkenstock rumrennen muss, hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht trotzdem fachlich da irgendwie auskennen kann.
Absolut. Ja, und das ist eigentlich auch dieser Bereich, den ich ja viel schwieriger abschätzen kann, aber wo ich das eigentlich dann auch wieder so interessant finde, weil du eben dann halt einfach auch mit jungen Menschen in Kontakt kommst und halt eben zeigst so, hey, ich habe das geschafft und andere Menschen können das auch schaffen, so. Und das motiviert ja dann auch einfach mal, wenn vielleicht irgendwann dass die Bilder mal ausgetauscht werden und du landest mit auf der Wand, dann sieht das Ganze schon mal wieder anders aus.
Mit lackierten Fingernägeln.
Genau, wahrscheinlich. Wenn, muss man wahrscheinlich nochmal so richtig auftragen für so ein Foto und gucken, was kann man alles an Tabubrüchen noch unterbringen, wie darf ein Wissenschaftler, wie darf eine Wissenschaftlerin auf gar keinen Fall aussehen.
Genau, ja.
Ja, nee, das finde ich immer sehr spannend irgendwie. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade halt diesbezüglich eigentlich eine ganz gute Zeit ist, weil irgendwie, wann war es mal so gut wie heute, was so die Situation angeht und vor allem auch den Respekt und irgendwie das Miteinander angeht, wenn es eben um so Fragen steht, also so Gleichstellung, was man da irgendwie hört aus der Vergangenheit, das greift ja eigentlich alles noch viel zu kurz. Also es geht ja noch nicht mal nur um Gleichstellung, sondern es geht ja auch tatsächlich irgendwie um Dinge, dass Menschen mit niemand hat die gleichen den gleichen Startpunkt und die gleichen 100% an Energie und den Rücken in der Form frei, um Dinge durchzuführen und trotzdem sollte man natürlich irgendwie Gleichheiten schaffen und das ist eine Sache, das wird uns wahrscheinlich ewig beschäftigen, so wie die letzten Generationen auch. Also sind halt einfach irgendwie gesellschaftliche Kämpfe und Wandlungen, die da irgendwie stattfinden und ich finde gerade aber irgendwie das ist eine gute Zeit, weil ich auch in Social Media sehe, wie viel Support und wie viele Interessensgruppen sich bilden und gegenseitig unterstützen und dass das viel einfacher ist und viel mehr Plattformen da sind. Also so schwierig das manchmal auch ist mit Social Media und auch mit den ganzen Nachteilen. Ich finde insbesondere für soziale Fragen finde ich das Ganze ziemlich großartig, weil das wahrscheinlich wirklich sehr progressiv ist und Dinge einfach vorantreibt. Ja.
Ja, und ich glaube, es ist gerade auch für junge Menschen ja auch einfach ein einfacherer Zugang irgendwie, ne? Und wie oft ist das irgendwie so, ich meine, ich komme selber nicht aus einer Familie, wo meine Eltern jetzt irgendwie Professoren sind oder sowas. Also ich hatte auch, bin damit nicht aufgewachsen, hatte da eigentlich irgendwie, das war für mich auch nie wirklich eine Option irgendwie, ne? Dass es diesen Berufszweig überhaupt gibt, was das überhaupt bedeutet. Und dann da einfach so dieses Verständnis und überhaupt zu wissen, was kommt denn da eigentlich auf mich zu? Also wenn meine Mutter oder mein Vater jetzt irgendwie Professor wären, dann hätte ich da wahrscheinlich einen ganz anderen Zugang zu und wüsste irgendwie, was dieser Job eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass, oder ich hoffe zumindest, dass Social Media da irgendwie auch so einen Zugang einfach schaffen kann, ne? Dass man eben, wenn man das Interesse hat oder eben vielleicht durch Zufall drüber stolpert, irgendwie sich anschauen kann, hey, wie sieht es denn aus? Und es gibt, meine Followerzahl ist jetzt noch nicht so überragend irgendwie, aber es gibt auch da schon junge Frauen, Studierende, die mir geschrieben haben und gesagt haben, wie inspirierend sie das finden, da mal eine Frau zu sehen und das einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag irgendwie mitzubekommen. Und ich hoffe einfach, dass mit diesen neuen Medien, wie man sie immer noch gerne nennt, da einfach vielleicht ein bisschen mehr Zugang auch für alle einfach existieren kann. Und das muss man ja auch immer nicht vergessen. Ne? Wir meckern ja irgendwie schon auf einem hohen Niveau. Ich meine, wir leben beide in Ländern, wo es uns echt gut geht. Ne? Das sieht in anderen Ländern der Welt, ist das ja gar nicht dran zu denken.
Absolut. Also die gesellschaftlichen Voraussetzungen und auch die Konstrukte irgendwie. Also wir können uns ja sogar, ich glaube, mit diesen Themen auseinandersetzen und mit Wissenschaft auseinandersetzen, weil wir den Wohlstand eigentlich haben und diese Situation, dass man sich das als Gesellschaft leisten kann. Das war ja auch nicht immer so. Also vor allem nicht für so viele Menschen in irgendeiner Form möglich. Und ich finde das auf jeden Fall eine tolle Entwicklung. Also ich glaube, so viel positiver Beitrag wie heute, der war noch nie gleichzeitig irgendwie da. Und auch wenn es schwierig ist und man natürlich viele negative Seiten ebenso hat in diesen ganzen Konstrukten, finde ich das schon immer sehr, sehr schön, weil ich einfach nur merke, wie schnell sich Dinge wandeln. Also so seit meiner Kindheit, wie viel sich da einfach getan hat und von der persönlichen Wahrnehmung und dann insbesondere natürlich auch fortlaufend zu Sachen, also wie ich irgendwie zu einzelnen Themen vor 3 Jahren gestanden habe, wie ich da heute zu stehe, was man vielleicht noch gar nicht wahrgenommen hat oder Witze, die man in seiner Jugend noch gemacht hat und heute mache ich jetzt gar keine großartigen Witze mehr, aber das ist irgendwie jetzt der komplett Verlust gewesen irgendwie.
Das ist aber auch die falsche Richtung.
Mit dem Witze erzählen irgendwie. Nein, ich halte, also ich habe glaube ich eine gewisse Grundkomik, die mir nachgesagt wird, vor allem augenrollend, aber ansonsten ist das Witze erzählen ist natürlich weg oder so, aber wenn ich an die Schule da zurückdenke, ist ja eine Katastrophe gewesen irgendwie und so ist das aber halt eben, ne? Und das finde ich aber ganz gut, dass so Dinge da einfach vorangehen. Ja, ich habe, komme nochmal zurück zu den Kategorien, damit ich meine Kategorie auch mal platzieren kann.
Du wir haben jetzt eine heute, Art vorstellen.
Genau. Wir haben heute natürlich erstmal eine Art Vorstellung, müssen natürlich auch erstmal das Rahmenkonzept, was wir so im Kopf haben, irgendwie mal loswerden und sowas. Aber wir werden ja in den nächsten Folgen uns noch ein bisschen besser kennenlernen und vor allem auch noch ein bisschen faszinierende Einblicke und sehr direkte Einblicke geben. Und ich dachte mir, eine Art vorstellen, mit der ich mich gerade so ein bisschen beschäftigt habe jeweils. Das ist was, was ich sehr gerne machen wollen würde. Mhm. Denn es soll ja um biologische Vielfalt gehen. Und
sehr gut.
Ich habe mir für heute überlegt, dass ich gerne die Bachmuschel vorstellen würde.
Oh, das finde ich natürlich toll, dass wir direkt mit was Aquatischem starten.
Genau. Unio crassus, wie sie heißt. Und das ist eine von den relativ wenigen Großmuschelarten, die wir haben. Die Großmuscheln sind total spannende Lebewesen, eigentlich alle, weil die sehr stark interagieren mit Fischen. Das wissen die meisten gar nicht, dass die eigentlich ein parasitäres Stadium haben, sogenannte Glochidienlarven. Und das haben diese Großmuscheln alle. Also wenn man irgendwie in den im Süßwasser unterwegs ist und findet große Muscheln, die irgendwie eine perlmuttige Innenseite haben, dann sind das alles Muscheln, die haben mal als Parasit in einem Fisch gesessen und da ihre Lebenszeit zum Teil drin verbracht. Und das finde ich total spannend. Das ist auch bei der Bachmuschel der Fall. Das heißt, diese Muscheln, die Eier von den Muscheln, die schlüpfen und da schlüpfen im Prinzip kleinste Larven. Die sind im 0,mm Bereich. Also das, die sind dann eher in der Größenordnung unterwegs, wie du eigentlich dir diese Planktongesellschaften manchmal wahrscheinlich anguckst, genau. Und bei der Bachmuschel ist es so, dass die ganz unterschiedliche Fischarten eben annimmt in den Flüssen. Das sind Döbel oder Ellritzen beispielsweise, aber auch noch ein paar andere Fischarten. Und diese Glochidien setzen sich dann wirklich in die Kiemen und ernähren sich dann eine Zeit lang parasitär eben von diesem, vom Blut und sowas, was da ist, mit all den Nährstoffen und Mineralien, die da drin sind, und lassen sich dann später als Jungmuschel aus den Kiemen herausfallen und landen im Sediment und machen dann das, was sie eigentlich ihr Leben lang machen, filtrieren und ernähren sich dann eigentlich von diesen ganzen feinen Schwebepartikeln im Wasser. Und die Bachmuschel heißt Bachmuschel, weil sie tatsächlich auch bevorzugt in Fließgewässern lebt. Und die Situation von dieser Muschel hat sich total verschlechtert. Also da haben wir eine Art, die in den letzten 120 Jahren weit über 95% der Gesamtbestände verloren hat. Und das fand ich so spannend, weil ich bin gerade am Überlegen, vorletztes Jahr meine erste Bachmuschel gefunden habe, und das war aber eine Schalenhälfte. Und
ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen wir vielleicht mal sagen, wie groß sind diese Muscheln überhaupt? Ich glaube, die meisten haben jetzt was komplett Falsches irgendwie im Kopf, wenn sie gar nicht wissen, wie groß es ist. Also es sind schon Muscheln, die sind so, können so handgroß werden. Ja? Also es sind wirklich große Muscheln, und die allermeisten haben sie wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gesehen.
Genau, also wir haben viele Zentimeter quasi. Es gibt ganz berühmt, ist eigentlich auch die Flussperlmuschel irgendwie, die somit die älteste Muschel werden kann, mit so ganz problemlos 80 Jahren und auch deutlich über 200 Jahren in vielen Fällen und sowas. Und die sind alle ziemlich selten geworden. Also das heißt, alle Großmuscheln haben eigentlich sehr starke Bestandsrückgänge. Die Bachmuschel, die dann eine verhältnismäßig kleine Großmuschel ist, finde ich so lustig, die habe ich in den Niederlanden am Strand gefunden, am Meer, und war so sehr verwundert eigentlich. Und dann habe ich aber sehr schnell über die Literaturrecherche, die ich dann ja immer ganz gerne betreibe, ich habe nur viel zu viele Artikel bestellt zu Bachmuscheln, so ziemlich alle, die ich gefunden habe für Mitteleuropa, und habe jetzt hier eine Bachmuschelbibliothek aufgebaut. Das ist wirklich schlimm, das ist mit allem so, was ich irgendwie mache. Aber ich habe die am Strand gefunden, und da fragt man sich jetzt vielleicht, was macht die denn dann am Meer, wenn die eigentlich in den Bächen lebt? Und das ist sehr spannend, denn die kann man schon fast als Fossil bezeichnen. Also Das nennt man eigentlich Subrezent, weil die kann einfach viele hunderte bis mehrere tausend Jahre alt sein, diese Muschelschale, und stammt aus den Sedimenten der Fließgewässer, die im Meer landen und darin münden. Und das fand ich total spannend. Und das war also keine total besondere Beobachtung, die ich da gemacht habe, sondern das kann man relativ gut machen. An allen großen Flüssen, die im Meer münden in den Niederlanden, da findet man eben diese ehemaligen Arten, die in diesen Gewässern drin waren. Und in dem Fall waren das eigentlich die Mündungen vom Rhein so gesehen. Also im Rhein kam die Art nämlich früher auch mal vor, die ist aber heute verschwunden. Und das Spannende ist tatsächlich, dass man bei Spaziergängen, wenn man wirklich gut aufpasst und lange, lange sucht, kann man die auch überall am Rhein noch finden. Und zwar werden die regelmäßig mit irgendwelchen Hochwassern oder mit Strömungsereignissen, die sich ein bisschen ändern, aus Sedimenten herausgespült. Da befinden sich nämlich in den Sedimenten der Flüsse noch relativ viele von den toten Muschelschalen, die einfach von den alten Populationen stammen, die heute nicht mehr da sind. Und das finde ich total spannend irgendwie. Und das Ganze hat mich jetzt auch nochmal umgetrieben, weil ich zu einer invasiven Muschelart in einer Zeitung berichtet hatte, die wir hier in der Sammlung haben in Krefeld, in der Rheinischen Post. Und das ist die chinesische Teichmuschel gewesen. Und da hat sich gestern eine Künstlerin bei mir gemeldet, die sich für diese Muscheln interessierte und die quasi künstlerisch damit arbeiten möchte, um die Menschen auf diese Problematik von invasiven Muscheln im Rhein aufmerksam machen möchte. Und das fand ich gerade irgendwie so spannend, dass mich das umgetrieben hat. Und also die Bachmuscheln haben heute das Problem, dass da, wo sie noch vorkommen, die jungen Muscheln nicht mit den feinen Schwebepartikeln und Belastungssituationen von der Landwirtschaft, von Straßen, also Autoabrieb, alles Mögliche, was es so gibt, also Reifenabrieb, damit nicht klarkommen. Und deswegen sind die meisten Bachmuschelbestände, die es heute gibt, veraltet. Also das heißt, da gibt es nur noch die, die schon alt geworden sind. Ja. Die schaffen das irgendwie zu überleben. Und meistens fehlt der Nachwuchs. Und denen geht es sehr schlecht. Und das sind doch sehr liebenswerte Lebewesen eigentlich, wenn man sich das mal anschaut. Und ich finde das sehr spannend. Also falls euch das interessiert, schaut euch auf jeden Fall gerne mal im Netz irgendwie Bachmuscheln an. Es gibt ultra viele Geschichten darüber zu finden. Das ist eine ultra spannende Lebensweise. Und vielleicht entdeckt ihr an den großen Flüssen, wenn ihr gut aufpasst, mal irgendwie eine subrezente Schale von einer Bachmuschel, die schon seit ein paar hundert Jahren nicht mehr da ist.
Ich habe das große Glück, dass ich tatsächlich schon einige in meiner Hand gehalten habe, weil ich nämlich, als ich mal für ein Gutachterbüro freiberuflich gearbeitet habe, Muschelbergungen mitgemacht habe. Sehr zur Belustigung aller daneben stehenden Spaziergänger, die uns beide dann, mein Kollege Martin und mich, in den Flüssen, Bächen rumstapfen haben sehen und im Schlamm rumwühlen sehen, weil man da tatsächlich dann händisch nach Muscheln das Sediment eben durchwühlt. Und wenn man dann irgendwie sagt, was man da macht, weil dann natürlich Leute fragen, dann schütteln sie alle nur im Kopf. Wegen einer Muschel wird jetzt hier irgendwie umgewühlt. Aber ja, wir haben einige damals gefunden und die sind dann umgesiedelt worden.
Ja, sehr cool. Also ich finde das super spannend und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendeine sehe. Das weiß ich auch, das habe ich der Künstlerin dann gestern noch erzählt. Ich fand das so spannend. Eine andere Muschelart heißt Malermuschel, die ist auch mit der verwandt, jetzt nicht so weit entfernt. Und die heißen Malermuscheln, weil die Schalenhälften damals tatsächlich zum Anrühren von Farbe genutzt wurden. Das hat eigentlich eine perfekte Form. Man kann irgendwie schön Farbe daran anrühren. Das ist eine glatte Unterseite mit dieser Perlmuttbeschichtung. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön.
Auch das zeigt ja eigentlich schon wieder, wie groß die sind, ne?
Ja, absolut. Ja. So, dann eine Art haben wir kennengelernt.
Ja, die Bachmuschel. Ich freue mich. Ich bin gespannt, was du nächste Woche vorstellst.
Sehr gut. Ansonsten, wie sieht deine Woche noch aus? Was gibt es bei dir noch wissenschaftlich zu tun? Was gibt es auf der Arbeit gerade zu tun? Du wirst wahrscheinlich auch viel Lehre letztlich haben.
Ja, also ist ja kein Geheimnis, dass wir heute hier an einem Feiertag aufnehmen. Ich hatte heute schon eine Besprechung mit Kanadiern, die nämlich heute keinen Feiertag haben. Also die Wissenschaft ist ja oft einfach sehr international und da muss man dann bin ich dann schon auch flexibel und setze mich dann mal da nochmal für eine Besprechung irgendwie hin. Ansonsten habe ich morgen tatsächlich mir freigenommen. Auch das ist ja mal wichtig, dass man mal abschaltet. Und nächste Woche für mich tatsächlich ganz spannend, gehen meine ersten Vorlesungen los. Und ich hatte bisher Schonfrist, keine Lehre, seitdem ich angefangen habe im Oktober. Und das steigt jetzt so graduierlich irgendwie einfach an. Und nächste Woche Dienstag geht es damit los. Donnerstag eine ganztägige Exkursion mit den Studierenden. Es ist ein Masterkurs für Gewässerökologie. Und ich muss gestehen, dass das neben dem Schreiben von Drittmittelanträgen, wo ich ein paar Deadlines jetzt Anfang Juni habe, mich schon ganz schön vereinnahmt. Und meine erste Doktorandin hat im April angefangen. Mein Masterstudent muss jetzt Ende Mai abgeben. Also es ist, sind irgendwie jetzt so die nächsten Wochen. Es ist viel auf einmal, aber gut, so ist das. So ist das manchmal. Es kommt dann eben manchmal einfach in Wellen.
Ich befürchte auch, wahrscheinlich hast du dich viel zu sehr in den Vorbereitungen verloren, von den penibleln Vorbereitungen für die Lehre.
Ich habe letztens zu meiner Freundin gesagt, wenn mir noch irgendwie 20 Minuten fehlten für die letzte Folge, gesagt, heißt jetzt hier Mut zur Lücke, jetzt machen wir einfach eine offene Fragerunde, nachdem das dann zu Ende ist. Ich weiß auch nicht mehr, was ich mit denen da noch machen soll. Und es ist aber wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, dass ich habe schon wirklich frühzeitig angefangen, weil ich eigentlich jemand bin, der immer sehr gerne irgendwie plant und sehr strukturiert und sehr organisiert ist. Ich habe wirklich, wirklich frühzeitig angefangen und trotzdem hat es mich dann irgendwie kalt erwischt in den letzten Wochen, wo ich dachte, Scheiße, ich habe die Vorlesung nicht gehört, ich weiß gar nicht, wo die Seen sind, ich habe keine Ahnung davon, ich bin hier neu. Aber ich glaube, mein Prinzip ist jetzt so ein bisschen, ja, Mut zur Lücke, es wird schon irgendwie werden und vielleicht muss man auch nicht immer perfekt vorbereitet sein. Ich glaube, ich habe mich gut vorbereitet und ich glaube, das wird ein toller Kurs und wir werden sicherlich viel zusammen lernen und das wird schon irgendwie werden.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die haben es sehr gut. Ich glaube, dass das immer ganz schön ist, wenn Leute wirklich mit was starten und da Lust drauf haben, dann kriegen das nämlich auch die Studierenden mit und das ist immer sehr gut für Studierende, finde ich, dass die einfach irgendwie was Neues mitbekommen, was wirklich ganz aktuell ist. Manchmal habe ich irgendwie auch das Gefühl, dadurch, dass ja alles erst manchmal nach ein paar Jahren erst wieder umfassend angepasst wird, wenn mal so ein Kurs steht, ist natürlich vor allem immer das Tolle, wenn man wirklich ganz frisch startet und hat irgendwie so einen ganz neuen Kurs. Finde ich super spannend. Ja,
ja, und ich habe mir dann den Material angeguckt, wie die letzten Jahre gelaufen ist. Und natürlich haben die alle immer ihr Bestes gegeben, aber so zum Beispiel Klimawandel, was das mit den Arten irgendwie so macht in den Seen und so, das ist da alles gar nicht groß thematisiert worden und das hat mich dann irgendwie schon schockiert. Ich meine, es ist 2024, wie können wir über dieses Thema nicht reden, habe ich mich gefragt, in so einem Kurs für Masterstudierende. Und ja, ich glaube, also ich bin auf jeden Fall hoch motiviert. Ich glaube, dass das gut werden wird. Ich werde berichten, wie es gelaufen ist.
Richtig gut, auf jeden Fall.
Ob ich auch noch mit allen von den Seen wieder zurückgekehrt bin oder ob wir da vielleicht jemanden verloren haben.
Das ist besonders wichtig, genau.
Ja, das ist meine größte Sorge, ehrlicherweise.
Nein, ich glaube, du wirst die Gruppen wahrscheinlich, wie viele Leute sind das bei euch dann?
27 sind hier.
Okay, na, 27 ist schon eine Hausnummer. Also 27 Menschen im Auge zu behalten, das ist schon.
Mein Kollege ist da ganz entspannt, der sagt, die sind doch alle erwachsen. Und ich gesagt, ja, das sollte man meinen, ne? Aber ganz ehrlich, meine größte Sorge, und wir fahren ja zu vier verschiedenen Seen, ist, ich werde, bevor wir alle wieder in die Autos steigen, weil es ja auch mehr als ein Auto logischerweise, erstmal alle wieder abhaken, ganz typisch wie im Kindergarten, irgendwie haben wir da nur noch alle, weil die kommen ja auch nicht alle aus Dänemark. Ja, stell dir mal vor, wir sitzen da irgendwo in der dänischen Pampa fest und die Leute halten dann da irgendwie und wir sind einfach schon mal munter zum nächsten See gefahren. Also das, wenn ich alle 27 wieder heile an der Uni abends abgeliefert habe, dann war das für mich schon mal ein Erfolg.
Sehr gut. Und dann kannst du tief durchatmen, dass du es geschafft hast. Nein, aber das klingt sehr gut und auch super spannend. Aber wann startet das bei dir?
Die Exkursion ist nächste Woche Donnerstag und die Vorlesungen gehen am Dienstag los.
Genau. Okay. Ja. Sehr gut.
Ja. Was steht bei dir an? Wie war deine Woche? Wie wird die nächste Woche? Du warst jetzt viel irgendwie. Du warst ruhig auf Social Media, du musst viel gemacht haben, oder?
Genau das, also es gibt eigentlich, genau, Ruhe kehrt bei mir immer an, wenn ich wirklich arbeiten muss. sehr viel Output in Social Media taucht immer dann auf, wenn ich gerade prokrastiniere, das merkt man auch. Also das heißt, ich sehe immer, wenn eigentlich so viel geht, dass gar nichts mehr geht oder so, dann verliere ich mich manchmal auch ein bisschen viel. Da gibt es immer ein bisschen viele Stories und so, das sieht man dann eigentlich ganz schön. Aber wenn es ruhig wird, dann habe ich gerade wirklich viel zu tun. Das ist auch echt die letzten Wochen sind knackig für mich. Es gibt super viele Projekte dieses Jahr, sehr viele schöne Sachen. Also ich habe hier die Situation, ich bin Vorsitzender von dem Entomologischen Verein Krefeld und muss quasi diesen Verein hier leiten und zusammenhalten. Und wir kümmern uns um die zweitgrößte naturwissenschaftliche Sammlung in Nordrhein-Westfalen. Das sind so 2,3 bis 2,5 Millionen Exponate. Und da gibt es einfach immer irgendwelche Baustellen, die einfach ganz akut sind. Und das große Problem ist eigentlich, dass in der Vergangenheit das so gewachsen ist, dass man sich sehr viel aufs Ehrenamt ausgeruht hat. Also das heißt, die Sammlungen gehören zum größten Teil der Stadt Krefeld. Uns gehört vor allem das Material, die Möbel und sowas, die wir in Drittmittelanträgen dann eigentlich genau einwerben. Und das sind einfach sehr, sehr große Summen, eine sehr große Größenordnung. Also die letzten Jahre waren es immer so 70.000 bis 120.000 Euro, die da jährlich irgendwie an Materialkosten irgendwie von uns eingeworben wurden. Und diese Situation, die belastet mich auch so ein bisschen, weil ich das Ganze im Wesentlichen ehrenamtlich mache. Und das ist für mich als Freiberufler jetzt nicht das Beste. Und das ist einfach mit einem Umzug, den wir hier hatten, jetzt ein bisschen eskaliert. Und jetzt haben wir die Situation sehr erfreulich, dass zumindest in Aussicht jetzt eine Unterstützung über einen Haushaltsantrag jetzt durch den Haushalt der Stadt Krefeld vielleicht kommt. Was mich sehr freut, also da hatte ich einen Haushaltsantrag eingereicht, damit diese Arbeiten, die hier eigentlich stattfinden für die Stadt, so gesehen, damit das irgendwie unterstützt wird. Das freut mich sehr. Ansonsten bin ich sehr viel unterwegs gewesen mit Forschungsprojekten. Da sind bei uns einige Projekte parallel. Es gibt ein Pestizidmonitoring dieses Jahr in Deutschland, wo die Pflanzenschutzmittelbelastung von Insekten gemessen wird an unterschiedlichen Messstellen.
Spannend.
Das fand ich auch total spannend. Da waren auch total faszinierende Menschen irgendwie an diesen Stationen, wo gemessen wird, dabei. Und ich habe auch vom Umweltbundesamt einige Menschen kennengelernt, die die Luftqualität an ganz vielen Punkten in Deutschland überwachen und monitoren. Und das sind sogenannte Hintergrundmessstellen. Das fand ich sehr spannend, weil bei der Luftqualität die Situation ist, dass man kann sich das schon vorstellen, in Städten oder sowas, kleinräumig sind die sehr schwierig zu bewerten, weil manchmal natürlich schon, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber man kann sich vorstellen, wenn jetzt irgendwie ein Auto nicht mit der modernsten Technik da vorbeifährt, dann hat man einzelne Feinstaubwerte, die nach oben gehen irgendwie in der Situation. Eine Sache, die man sehr gut sehen konnte, war der Sahara-Staub, der jetzt mehrfach quasi angekommen ist. Ich weiß nicht, ob das bis Dänemark geschafft hat. Hattet ihr das auch irgendwie?
Es war auf meinem Auto zumindest, aber es kann jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt Pollen war oder Sahara-Staub, aber
wahrscheinlich,
ich habe auf jeden Fall in Nachrichten mitbekommen, dass ihr da ordentlich was abbekommen habt. Wahrscheinlich war es das sogar noch,
Genau, und die messen tatsächlich diese Luftqualität an diesen Hintergrundmessstellen, damit die Referenzwerte von den besten Standorten in Deutschland haben, mit der besten Luft so gesehen, für diese kleinräumige Bewertung. Das fand ich irgendwie total spannend und einen schönen und wichtigen Job, den da Leute machen. Genau, dann gab es Fortbildungsangebote. Da kann ich schon kleine Werbung machen. Es ist ein sehr kostenloses gut. Fortbildungsangebot. Falls irgendjemand von euch Interesse hat, sich zu Käfern vorzubilden, also der Insektenordnung der Käfer mit so knapp 6.500 Arten in Deutschland.
Oh, da gibt es ja ein bisschen was zu lernen.
Genau. Ich habe einen Kurs erstellt für die NABU Naturgucker Akademie und der Kurs ist kostenlos und kann einfach kostenlos belegt werden online. Und das fand ich eine sehr schöne Sache, also dass man da im Prinzip sich ein Projekt finanzieren lassen hat, wo man kostenlose Kursangebote, die zum Schluss auch eine Zertifizierung mit sich bringen, dann eben machen kann. Und da habe ich mir viel Mühe gegeben und es sind gerade aber immer noch so ein paar letzte kleine Züge, an denen ich arbeiten muss. Ich bin sehr froh, wenn ich das mal geschafft habe, aber man kann gerade diesen Kurs schon komplett belegen und da kann man Käfer kennenlernen mit ihren Lebensweisen. Also es gibt einen Käfer, genau, einen muss ich kurz berichten, es gibt einen Käfer, die Biberlaus, der Käfer lebt im Fell des Bibers und reitet so gesehen auf den ganzen Tag auf den Bibern umher.
Und was für ein cooles Leben.
Das ist absolut absurd, ja. Also man dachte früher immer, das sind Parasiten, aber es sind keine Parasiten. Ja. Also die leben quasi kommensalisch so gesehen eigentlich dann in dem Fell und fressen halt irgendwie Hautschuppen und getrocknetes Blut oder irgendwas anderes. Und die sind völlig spannend und so. Und solche Arten habe ich da eben reingepackt, die wirklich so absolut spannend sind und einzigartig. Es gibt auch einen Käfer, der nur in Deutschland vorkommt, weltweit, ein Endemit, wie man das dann nennt. Und ich habe eben versucht, so ein bisschen die Sachen, die mich so als Insektenforscher total faszinieren, die aber gar keine Zugänglichkeit in der Öffentlichkeit haben, da irgendwie reinzupacken. Genau, dann gab es ein paar Interviews zu unterschiedlichen Biodiversitätsthemen und dann spute ich mich gerade mit der Fertigstellung eines Buchprojektes und da kann ich irgendwann mal zu berichten, aber genau, es sind sehr viele Sachen parallel. Und,
du bist beschäftigt, ja.
Genau, ich bin beschäftigt und deswegen haben wir jetzt auch noch einen Podcast, ne?
Genau, weil wir beide noch nicht genug machen.
Genau. Ja.
Ja, sehr gut. Ich habe noch zwei Dinge, bevor wir jetzt hier vielleicht gleich Tschüss sagen, oder? Ich glaube, wir müssen uns bei jemandem bedanken.
Das auf jeden Fall, ja.
Also ihr werdet ein tolles Intro gehört haben. Und zwar hat es aufgenommen Katharina Adig, Wissenschaftsjournalistin. Und möchtest du da noch was zu sagen? Ihr kennt euch besser.
Genau, also ich habe Katharina Adig eigentlich durch Zufall kennengelernt und finde die Arbeit aber sehr gut, die sie macht. Und wir hatten selbst mal eine Interviewsituation und ich habe das dann so ein bisschen verfolgt. Und sie hatte meinen Instagram-Account irgendwie mal in ihrem Podcast erwähnt. Sie macht zusammen mit Martin Rütter, Hundeprofi, den vielleicht ein paar von euch kennen, der letztlich zu dem Thema ganz, ganz viele unterschiedliche Output-Situationen hat. Und sie haben gemeinsam einen Podcast, Tierisch-Menschlich. Und da wurde das irgendwie mal empfohlen, da bin ich irgendwie, hab das gehört und das war, ich sag's jetzt, das ist ja so ein bisschen böse, aber es war die erste Wissenschaftsjournalistin, wo ich wirklich das Gefühl hatte, da war ja alles gut und korrekt dargestellt, so von dem. Also ich habe so wirklich so, okay, das, was sie jetzt gesagt hat, das ist schon alles richtig wahrgenommen. So. Und genau, manchmal ist das halt sehr komplex eben so mit der Forschung, die ich mache und ich fand das irgendwie sehr schön und verfolge sie seitdem so ein bisschen, verfolge die Sachen, die sie macht. Es sind ganz unterschiedliche Dinge, auch in einer Redaktion, wo sie letztlich mitarbeitet für Maiti Nguyen Kim, die vielleicht einige kennen, irgendwie auch eine Wissenschaftsjournalistin, die vor allem auch mit der Moderation ja auch sehr berühmt geworden ist und das auch sehr gut macht. Und ein geniales Gesicht hinter diesen Sachen, das ist Katharina Adig. Und ich mag das, was sie tut, wirklich sehr gerne. Mag sie auch so persönlich irgendwie ganz gerne. Wir kennen es jetzt nicht sonderlich, aber ich fand das irgendwie ganz spannend. Und du hast auch schon was von ihr gehört vorher. Und das war die lustige Situation, weil du den Podcast mitbekommen hattest.
Genau, also ich höre den Podcast. Ich habe selber zwei Hunde, wirklich, glaube ich, schon seitdem es ihn gibt. Und als wir dann darüber gesprochen haben, Mensch, wer könnte denn so ein Intro vielleicht für uns irgendwie sprechen, sind wir, glaube ich, beide relativ schnell auf sie gekommen, weil wir sie, glaube ich, beide einfach an ihrer Arbeit sehr zu schätzen wissen. Und umso schöner, dass sie es gemacht hat. Also, wenn du das hörst, Katharina, vielen lieben Dank, dass du es getan hast.
Ganz herzlichen Dank, genau. Wir freuen uns. Und sie hat gerade jetzt auch noch einen weiteren neuen Podcast zusammen mit Eckhard von Hirschhausen. Und da schauen sie sich im Prinzip Medizinthemen der Zukunft an, so ein bisschen. Und ich finde das auf jeden Fall alles sehr gut. Also, schaut da gerne überall mal vorbei. Und wenn ihr Katharina persönlich trefft, dann grüßt sie gerne natürlich.
Ich habe noch eine Sache hier auf meiner Liste stehen.
Die darfst du sehr gerne loswerden, ja.
Okay, und zwar wird man ja manchmal irgendwie gefragt, Mensch, was kann man denn jetzt aktiv tun? Ja? Und jetzt gerade, Leute, habt ihr, egal von wo aus ihr uns gehört, egal in welchem Land ihr lebt, egal ob ihr in Dänemark sitzt, so wie ich, oder in Deutschland wie Thomas oder wo auch immer, die Möglichkeit für die Europawahl eure Stimme abzugeben. Ja? Und zwar geht es da um das Europaparlament und Deutschland stellt 96 Abgeordnete. Die Wahl in Deutschland ist am 9. Juni. Wenn ihr an dem Tag nicht könnt, dann ist jetzt eure Gelegenheit. Bewegt euch aufs Amt. in die Stadt, wo ihr gemeldet seid und beantragt die Briefwahl. Es war noch nie so wichtig, wählen zu gehen, vor allem für europäische Themen, weil nämlich das, was wir ja einfach nicht wissen, ist, dass europäische Richtlinien bindend für alle Mitgliedstaaten sind. Das heißt, wir brauchen da einfach kompetente Abgeordnete in Europa, die sich für Biologie, die sich für Umwelt, die sich für Biodiversität einsetzen. Also wählen, wählen, wählen ist da irgendwie die Aufforderung. Ich habe das schon getan. Ich werde für Deutschland wählen. Ich kann mir das tatsächlich aussuchen, für welches Land ich wählen möchte. Ich darf logischerweise nur einmal wählen, aber ich werde für Deutschland wählen. Und die Unterlagen sind eingereicht, sodass ich dann tatsächlich per Briefwahl an dem Ort, an dem ich zuletzt in Deutschland gewohnt habe, wählen werde. Also bitte, 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 Leute, kümmert euch drum, geht am 9. Juni hin und wenn ihr da nicht könnt, bewegt euch und registriert euch für die Briefwahl.
Ja, absolut, kann ich nur so unterstützen. Und genau bei mir ist es dann die Wahlbemächtigung? Ich bin gerade am Überlegen, diese
Benachrichtigung
erstmal, genau, die kam gestern an per Post und ich habe das Ganze jetzt irgendwie in der nächsten Woche vor der Brust und werde das Ganze auch angehen. Und es ist tatsächlich sehr wichtig, denn da schließt sich eigentlich auch der Kreis wieder so ein bisschen. Diese ganzen Erfolge, die wir jetzt gerade schon haben bei biologischer Vielfalt, dass sich Dinge verbessern, dass sich Dinge optimieren, das hängt in sehr vielen Fällen gerade schon damit zusammen, dass wir in der EU sind und verpflichtend mit anderen Staaten zusammen einzelne Sachen signiert haben in der Vergangenheit. Und ohne diese EU-Situation würden wir also deutlich schlechter dastehen. Und vor allem würde auch Deutschland mit leeren Versprechungen ansonsten konsequenzlos durchkommen. Das ist nämlich absolut auch noch die Situation. Und so haben wir Verpflichtungen, denen zumindest zu Teilen nachgekommen wird. Und das ist natürlich eine ganz tolle Grundsituation und für sowas könnt ihr also aktiv beitragen, auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Er ist trotzdem enorm wichtig.
Ja, absolut. Also geht wählen.
So nämlich. Ja, ich freue mich, dass wir das hinbekommen haben und haben eine erste Folge gerockt.
Ja.
Und ja, für mich war das sehr lustig, weil ich eigentlich bislang nur zu Gast in diversen Podcasts irgendwie mal war. Aber diese moderative Rolle, die ist komplett neu. Das ist eine ganz neue Erfahrung, über die ich mich aber sehr freue. Und jetzt haben wir auch schon mehr als eine Stunde hinbekommen, wenn ich das, glaube ich, richtig sehe.
Ja, ich sehe es auch so.
Genau.
Ich glaube, für alle Zuhörer, wir haben, glaube ich, gesagt, wir machen es alle 2 Wochen, ne?
Erstmal alle 2 Wochen, genau, das ist auf jeden Fall das, was wir hinbekommen, denn wir starten ja auch einfach das nebenher. Also das heißt, wir haben ja beide die laufenden Arbeiten. Eine Finanzierung für einen Podcast zu bekommen, ist gerade nicht wirklich leicht. Also ich habe das Ganze mir vorher mal angesehen, aber die Aussichten sind nicht die besten und deswegen haben wir gesagt, dann starten wir jetzt so. Und ich freue mich einfach, dass wir damit angefangen haben. Und jetzt gibt es alle 2 Wochen erstmal auf die Ohren und immer ein paar Informationen. Heute war es natürlich jetzt erstmal so ein bisschen strukturell und wir mussten ein wenig warm werden und konnten erstmal so ein bisschen eine Übersicht geben über einzelne Dinge, was wir überhaupt tun, was wir uns vielleicht erhoffen, was irgendwo auch die Motivation ist. Aber ihr werdet auf jeden Fall eine ganze Menge zu biologischer Vielfalt erfahren und immer mehr natürlich zu Jana und mir erfahren und zu den Jobs, die ja auch unüblich sind. Also das heißt, ich kenne tatsächlich auch als Insektenforscher natürlich jetzt eine Menge Insektenforscher, aber wenn ich zu Hause in Essen sitze und überlege dann, wie viele in meiner Nähe wohnen, dann sind das gar nicht so viele. Und das ist so die Situation, die ich dann doch immer sehr spannend finde. Ich finde selbst immer das sehr interessant, andere Berufsfelder mitzubekommen und freue mich über Einblicke in deine Arbeit vor allem.
Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall total Lust drauf und ich glaube, das wird richtig gut.
Genau, dann hören wir jetzt nochmal das Intro, über das wir uns so gefreut haben. Und wir hören uns dann auf jeden Fall in 14 Tagen wieder.
Genau, bis dahin, mach's gut.
Bis dahin.
Ciao, Thomas.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.